Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der heutige Sonntag zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, der Zwischensonntag, eine Zwischenzeit. Der evangelische Theologe Jürgen Moltmann hat das Begriffspaar schon und noch nicht geprägt. Etwas ist schon da, aber noch nicht so ganz. Man riecht schon den Duft des Kuchens aus dem Backofen, aber er ist noch nicht auf dem Tisch. Man kann ihn noch nicht anschneiden. Schon und noch nicht. Jesus ist auferstanden, er lebt. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Die Jünger haben ihn gesehen, 40 Tage lang, immer wieder. Und doch ist er auf einmal unsichtbar und nicht greifbar. Es beginnt schon. Er ist auferstanden, aber es ist ja noch nicht vollendet. Und in dieser Zwischenzeit, wo man den Duft des Kuchens in der Nase hat, beginnt die Sehnsucht aufzusteigen. Ah, das Wasser läuft einem im Mund zusammen. Sehnsucht, das Gefühl, etwas zu erlangen, was man noch nicht hat oder sieht. Im deutschen Idealismus, in der Romantik, das prägende Gefühl. Wenn man Bilder von Caspar David Friedrich sieht, letztes Jahr war ja das große Gedenkjahr, vielleicht waren Sie auch in einer der Ausstellungen. Wenn man vor so einem Bild steht und in die Weiten der Natur schaut, dann spürt man etwas von dieser Sehnsucht nach Unendlichkeit, Sehnsucht nach Ewigkeit, nach Einssein mit Natur, dem Religiösen. Und auch im christlichen Glauben ist Sehnsucht eine ganz tiefe Grundlage. Im Predigerbuch im Alten Testament heißt es, Gott hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Also wir sind so erschaffen, dass wir uns nicht nur mit dem zufrieden geben, was vor Augen ist. Wir sehnen uns nach mehr. Und irgendwann kommt so dieses Gefühl in uns auf. Ich muss immer an Wolf Biermann denken. Der hat das Lied vom donnernden Leben geschrieben. Ich weiß nicht, das ist wunderschön. Da heißt es, das kann doch nicht alles gewesen sein. Das bisschen Sonntag und Kinderschreien. Da muss doch noch Leben ins Leben. Sehnsucht nach mehr. Der Kirchenvater Augustin schreibt, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Wonach sehnen Sie sich? Was sind vielleicht im Moment Dinge, wo bei Ihnen Sehnsucht im Leben aufsteigt? Das kann ja was ganz Irdisches sein, nach dem Heimatland zum Beispiel. Sehnsucht, mein Vater kommt aus Schottland, und er sehnt sich immer wieder nach seinem Heimatland. Oder die Sehnsucht nach dem Meer oder nach den Bergen. Sehnsucht nach Frieden, wenn man diese ganzen Bilder im Fernsehen sieht. Und dann gibt es auch die Sehnsucht nach Gottes Nähe. Die Sehnsucht danach, Gott intensiv zu spüren. Vielleicht haben Sie schon mal heilige Momente erlebt, auf Freizeiten, in Tessé, in Gottesdiensten, in Gemeinschaften, und das waren so besondere Momente und nach denen sehnt man sich wieder zurück. Der Predigttext von heute ist ein wunderschönes Gebet von Paulus, ein Gebet nach Erfüllung, ein Gebet, das diese Sehnsucht ausdrückt. Aus dem Epheserbrief, Kapitel 3, ich lese es. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt auf Erden, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also ein ganz schönes Gebet. Eigentlich müssten jetzt alle ihre Bibeln zücken, weil das so reich und dicht ist, dass man das fast nicht nur hören kann. Aber wahrscheinlich haben sie ihre Bibel nicht mitgebracht. Insofern holen Sie das einfach heute Nachmittag nochmal nach. Epheserbrief Kapitel 3 ab Vers 14 ist in den guten alten Luther-Übersetzungen auch fast dick gedruckt die ganze Zeit. Ich möchte in 4 Schritten mir dieses Gebet anschauen und die Nähe Gottes erleben. 4 Schritte auf die Nähe und Erfüllung Gottes zu. Erster Schritt, ich beuge meine Knie. Paulus beginnt so. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist, über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden. Knie beugen ist ein Bild für Gebet, für Anbetung und ist auch ein Symbol der Unterordnung. Wenn man mal so überlegt, wo kniet man sich eigentlich? Ne? So klassisch Untertanen vor einem König. Oder Männer, wenn sie einen Hochzeitsantrag gestalten auch. Und ich drücke damit Anbetung, Ehrerbietung, aber auch eine gewisse Unterordnung aus. Und hier heißt es, ich komme zu Gott nicht als gleichberechtigter Verhandlungspartner, sondern als Geschöpf, als Kind, aber nicht gleichberechtigt. Und ich weiß um meine Stellung, das nennt die Bibel Demut. Und ich habe keinen Anspruch auf Erhörung. Lieber Gott, jetzt aber mal zackig, hier, das und das und das. Ich weiß, ich habe keinen Anspruch auf Erhörung, aber ich vertraue auf die Gnade Gottes. Er ist der rechte Vater. Das heißt, ich weiß, er ist gütig und mild und barmherzig. Anders als irdische Väter, die oft entweder zu streng oder gewalttätig oder zu mild und oft gar nicht da sind. Gott ist das Urbild des Vaters, der einzige, wirklich, richtig, gute, vollkommene Vater. Und das habe ich im Kopf, wenn ich mich niederknie und ja, bitte. Ihr Lieben, wer Sehnsucht nach Gottes Nähe hat, muss auf die Knie gehen, Zeit im Gebet verbringen und vielleicht auch wirklich sich wörtlich mal hinknien. Bei unseren katholischen Geschwistern gibt es in den Bänken ja Kniebänke. Weiß nicht, ob Sie das schon mal gemacht haben, sich hingekniet. Ich kenne das aus Fortbildungen in der Spiritualität, da gibt es so kleine Kniebänke. Das ist eigentlich ganz schön. Ich habe zu Hause bei mir im Büro eine Gebetsbank stehen, die ich viel zu selten nutze. Und dahinter steckt der Gedanke, dass bei uns Körper und Seele zusammenhängen. Nicht getrennt sind, wie im griechischen Denken, sondern Gott hat uns geschaffen als ja, mit Leib und Seele und das, was der Leib tut, hat Einfluss auf die Seele. Und es macht einen Unterschied, ob ich im Sessel sitze mit übereinander geschlagenen Beinen, am besten noch verschränkten Armen und mit Gott rede oder ob ich auf die Knie gehe, vielleicht sogar die Arme noch erhebe. Im Internet kursieren so Motivationsreden. Und ich habe eine von dem Schauspieler Denzel Washington gefunden, der eine Eröffnungsrede an einer Universität in New Orleans hält. Und da sagt er irgendwo, und da ferner liefen den Studierenden, heute Abend, wenn ihr ins Bett geht, schiebt eure Hausschuhe weit unters Bett, damit, wenn ihr morgen aufwacht, ihr zuerst auf die Knie gehen müsst, bevor ihr in den Tag geht. Und wenn ihr schon mal da unten seid, betet. Dankt Gott für das, was gewesen ist und für das, was er tun wird. Beginnt euren Tag auf den Knien. Das fand ich eine ganz schöne Idee. Lasst uns das doch mal versuchen, wirklich mal auf die Knie zu gehen und auf diese Weise die Seele mitzunehmen und Gott zu begegnen, der so viel größer und herrlicher ist als wir. Das war Schritt 1, auf die Knie gehen. Schritt 2, stark zu werden durch seinen Geist. Also Paulus geht auf die Knie und dann bittet er für die Gemeinde. Und er bittet euch, er bittet um Kraft, dass Gott euch Kraft gebe, nach seinem Reichtum, seiner Herrlichkeit stark zu werden an dem inwendigen Menschen. Und ich meine, Kraft brauchen wir alle, oder? Das Leben ist nämlich anstrengend. Es ist anstrengend zu arbeiten oder zur Schule zu gehen. Es ist anstrengend, die alltäglichen Verpflichtungen. Für die Jüngeren ist so ein Zimmer aufräumen anstrengend. Für die anderen, naja, man muss halt den ganzen Haushalt irgendwie, Haus und Hof, aber auch Sport und Freizeit, Kinder, Familie, Enkelkinder oder Eltern, es ist alles anstrengend. Sogar Freizeit ist anstrengend. Wir sprechen ja von Freizeitstress. Und so hat man im Grunde den ganzen Tag was zu tun und wir brauchen Kraft. Und Gott möchte uns die Kraft geben, die wir brauchen. Möchte uns füllen mit der Kraft aus der Höhe. Gott kann machen, dass wir innen stark werden, am inwendigen Menschen. Und das bewirkt der Heilige Geist. Gott kann also schenken, dass wir durch den Tag gehen und geduldig bleiben, wenn alles über uns zusammenbricht. Es geht ja um die kleinen Dinge im Alltag, dass wir fröhlich bleiben, wenn andere uns stressen, dass wir den Mut haben, das Richtige zu tun, jemandem zu helfen, dass wir den Mund aufmachen, wenn jemand ungerecht behandelt wird, dass wir jemanden segnen oder bekennen, von der Hoffnung erzählen. Jetzt war gerade in der täglichen Bibellese, ich weiß nicht, wer das liest, in der Apostelgeschichte, die Geschichte von Petrus und Johannes, wie sie vor dem Hohen Rat stehen. Und das muss beängstigend gewesen sein. Und sie haben ja noch vor Augen, wie der Hohe Rat Jesus verurteilt hat. Und jetzt stehen sie da auch, zwei einfache Fischer, vor den Gelehrten Jerusalems, den Mächtigen. Und dann heißt es so schön, als sie gefragt werden, Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen. Erfüllt von dem Heiligen Geist, erfüllt voller Kraft und Ruhe. Und das möchte Gott uns auch schenken für das, was wir alle so brauchen in den nächsten Tagen. Kraft, also auf die Knie gehen, beten und Kraft bekommen. Das ist etwas, was uns mit der Nähe Gottes erfüllt. Dritter Schritt, dass Christus in euren Herzen wohne. Ganz schöner Teil. Paulus bittet, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Das ist ein ganz schönes Bild für den christlichen Glauben, dass Jesus kommt und in meinem Herzen wohnt. Das beschreibt eine enge Verbindung. So eng, dass Jesus sogar in mir ist. Es geht beim Christsein nicht um eine Weltanschauung, einen Wertekatalog. Ich bin Pazifist, ich bin Humanist, ich bin Christ. Christsein heißt nicht, ich habe eine Reihe von Werten, das auch, aber nicht im Kern, sondern ich bin mit Jesus verbunden und zwar so eng, dass er sogar in mir wohnt. Im Johannesevangelium sagt Jesus, wer mich liebt, wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Gott kommt und nimmt in uns Wohnung. Also der christliche Glaube ist im Kern eine Beziehung und nicht eine Weltanschauung. Es gibt ein schönes kleines Büchlein, das habe ich mal in einer Predigt gehört und habe mir das mal gekauft, ist im Englischen wohl sehr verbreitet, My Heart, Christ's Home, mein Herz, Christi zu Hause, von einem Pastor und Theologieprofessor aus Kalifornien. Ganz nett und anschaulich wird das hier beschrieben, wie jemand Jesus in sein Herz einlässt und dann Jesus dort das Lebenshaus bevölkert und in die verschiedenen Räume des Hauses geht. Ins Arbeitszimmer, ins Wohnzimmer, ins Badezimmer, ins Schlafzimmer, in die Freizeiträume. Und das ganze Herz, also das ganze Leben verändert. Christsein ist nicht nur Kopfsache, das auch. Wir dürfen denken und es gibt gute Dinge zu denken, sondern es geht ums Herz, dass ich Gott, Jesus ins Herz einlasse und ihn dort walten lasse. Christsein heißt, ich lade Jesus bewusst in mein Herz ein und lebe mit ihm in einer Beziehung und frage morgens, was willst du, dass ich heute tue? Was sollen wir heute gemeinsam unternehmen? Welchen Raum sollen wir uns vornehmen? Und das hat vor allen Dingen Liebe zur Folge. Das schreibt Paulus hier ja auch sehr schön, dass ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid, so könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Das Größte und Wichtigste, das Jesus mitbringt, ist die Liebe. Man stellt euch vor, jemand steht vor eurer Haustür und bringt ein Präsent mit, eine Blume, vielleicht eine große Merci-Tafel. Jetzt steht aber Jesus davor, vor der Tür, und er hat etwas ganz Großes und Rotes mitgebracht. Und dann muss ich den Zollstock rausholen und messen. Guck mal, wie lang und wie hoch und wie tief. Das blockiert ja die ganze Straße. Und Jesus lacht und sagt, so groß ist meine Liebe. Die Liebe zu dir, zu deiner Familie, zu deinen Nachbarn, zu deinen Arbeitskollegen. Und davon will ich etwas in deinem Herzen verteilen. Komm, lass uns zusammen durchs Lebenshaus gehen und überlegen, wie sich die Liebe auswirkt in den verschiedenen Bereichen. Durch die Gegenwart Jesu in meinem Herzen verteilt sich seine Liebe und mein Herz wird von Liebe erfüllt. Letzter Schritt. Gott sei alle Ehre. Paulus schließt mit einem Lob. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach seiner Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gott zu loben erfüllt uns mit der Nähe und Herrlichkeit Gottes. Das ist eine spannende Frage. Wie oft lobt ihr Gott oder wir? Hand aufs Herz. Und jetzt nicht danke für schöne Wetter oder oh, danke für die Bewahrung, sondern Herr, ich lobe dich für deine Größe. Ich lobe dich für deine Treue. Ich lobe dich für deine Schönheit, die sich in der Schöpfung spiegelt. Ich lobe dich für deine Barmherzigkeit, dass du mich lieb hast, obwohl ich mal wieder nicht getan habe, was gut war. Wir Deutschen sind ja ohnehin nicht ein Volk, das gerne lobt. Nicht gemeckert ist genug gelobt. Wir jammern ja gerne. Aber als Christen geht das nicht. Als Christen haben wir genug Grund zu loben. Wir haben genug Grund, von morgens bis abends die ganze Zeit Gott zu loben. Wir müssen das üben, wir müssen das lernen. Und vielleicht einfach mit dem Körper, also mit dem Mund vorangehen und die Seele kommt dann hinterher. Vielleicht müssen wir uns manchmal ein bisschen treten, dass wir ins Loben kommen und nicht beim Meckern bleiben. Wir sind dazu geschaffen, Gott zu loben. Und es erfüllt die Seele. Man merkt richtig, wenn man lobt, dass man innerlich frei wird und innerlich durchatmen kann. Dazu sind wir geschaffen. Und es erinnert uns auch daran, wie groß und wunderbar Gott ist, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten und verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt. Lasst uns lernen und üben, Gott zu loben. Immer wieder. Vielleicht geht das am einfachsten mit einem Loblied, mit klassischen Liedern, großer Gott, wir loben dich, mit moderneren Liedern, ist egal, Hauptsache loben. Man kann auch einfach die Texte aufsagen. Bewusst anfangen, Gott zu loben. Das schließt uns die Nähe Gottes auf. Also, ein tolles Gebet von dem Apostel Paulus, das diese Sehnsucht nach Erfüllung ausdrückt. Auf die Knie gehen, mit der Kraft erfüllen lassen, Jesus ins Herz einladen und ihn wirken lassen mit seiner Liebe und Gott loben immer wieder, von morgens bis abends. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.